Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet und inzwischen auch eine Markenberatung, Charles & Charlotte Consulting. Und heute haben wir im zweiten Teil Steve Pleska zu Gast, den CMO von O2. Und gemeinsam mit ihm reden wir über die aktuelle O2-Kampagne mit dem Besser-als-du-denkst-Netz. Ich fand es sehr insightful. Und im ersten Teil sprechen wir über unser Dagobert Duck-Meeting in der Agentur. Und was das ist, das erfahrt ihr jetzt im ersten Teil. Hallo?
Ja.
Läuft, ja. Hallo, Paulina.
Hallo, Pascal. Die Leute sehen es zwar nicht, aber du hast was auf dem Schneidezahn. Mach das mal weg,
das irritiert mich. Überreste einer Weintraube, die ich gerade weggenascht habe.
Ja, jetzt ist weg.
Jetzt ist besser, okay.
Ich dachte, wir erzählen kurz über das Dagobert Duck Meeting.
Ja, stimmt.
Was ist das denn?
Also, das ist eigentlich ganz cool und es verändert sich auch. Wir haben bei uns ein Format, das nennt sich Dagobert Duck, wo wir einmal im Quartal unsere Finanzzahlen vorstellen. Also wirklich, was ist der EBIT, was ist die Billability, wie viel Gewinn machen wir? Und wir machen das, weil wir wollen, dass die Leute unternehmerisch mit an dieser Firma investiert sind. Du hast bei uns... Du willst was ansetzen, das irritiert mich total. Willst du was sagen? Okay, weil der Grundgedanke ist, also ich oder wir glauben daran, dass wir sehr, sehr gute Leute hier reinholen und die kriegen sehr viel Verantwortung, sehr viel Freiheit. Das heißt, können sehr, sehr viel entscheiden und dann lieber mal einen Prozess weniger und lieber mal eine Entscheidung schneller, weil dann sind die Leute motivierter, schneller, wir haben weniger Bürokratie, wir müssen weniger Sachen abstimmen, es muss nichts aufgesetzt werden und gegengecheckt werden im Sinne vom Prozess. Und dafür müssen die Leute natürlich wissen, wie sieht es denn eigentlich finanziell aus? Und das machen wir einmal im Quartal oder haben wir bis jetzt gemacht. Und jetzt wird das Dagobert Duck Meeting ein bisschen größer. Also es gibt jetzt am Anfang immer so eine Market Review, wo wir uns einmal anschauen, wie geht es eigentlich gerade der Agenturwelt, was verändert sich. Und dann gibt es im zweiten Teil ein OKR-Update. Also wie reagieren wir auf diese veränderte Marktsituation? Was sind die übergreifenden Highlights aus dem letzten Quartal? Was ist der Fokus fürs nächste Quartal? Und dann beim dritten Punkt ist dann die finanzielle Situation. Also wie wirkt sich jetzt der Markt und unsere strategischen Updates aus auf unsere finanzielle Situation? Stand jetzt plus Forecast.
Das hast du sehr schön erklärt. Genau. Und der Termin ist morgen Abend. Und ich freue mich da total drauf und ich finde, wir werden auch besser. Also am Anfang haben wir das einfach so in so einem, wir haben auch immer ein Weekly-Update, haben wir so reingequetscht und dann waren die Hälfte im Remote. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, ey, alle Leute, die in Berlin sind, kommen auch ins Büro.
Stimmt.
Nicht ab diesem Mal, nicht ab morgen, war ein bisschen kurzfristig, aber nächstes Mal haben wir gesagt, ey, wir machen da ein richtiges Happening draus, wir machen danach irgendwie immer noch was zusammen, um dem Ganzen auch irgendwie so eine gewisse Bedeutung zu geben. Und das wird immer sehr appreciated, auch vom Team. Und ich freue mich total auf morgen.
Ich freue mich ultra. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Ja, längerer
wir müssen jetzt,
heute, ne?
Deswegen müssen wir jetzt schnell raus hier, weil wir haben noch ein bisschen was vor. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß. Steve Pleska ist seit Januar 2025 Markenchef bei O2 Telefonica. Davor hat er 7 Jahre die AOK als Marke geschärft und bei Scholz & Friends die Strategie für Opels legendäre Umparken im Kopf-Kampagne geschrieben. Heute baut er O2 vom Tarifanbieter zur Marke mit Haltung um und genau darüber sprechen wir. Herzlich willkommen, Steve.
Dankeschön, das hast du wirklich sehr schön gemacht.
Oder?
Ich finde, du solltest Nachrichtensprecher werden.
Oder? Also
nebenbei ist
ja, ich mache ja immer den Scherz, dass ich eigentlich der ungeborenste Podcasts Host bin überhaupt, weil ich nuschel viel, ich spreche schnell.
Ja.
Aber das freut mich, das lobt nämlich an.
Ja. Das Schlimme ist, als ich mir neulich auch dieses Mikrofon hier geholt habe, habe ich dann gedacht, ich muss mal was aufnehmen. Ne? Und dann habe ich so mir selber einfach so Online-Bücher mir rausgesucht und dachte, ich lese einfach mal so eine Seite vor. Es ist unglaublich, wie oft man sich verhaspelt, ne? Und wie man auch Worte falsch betont und so, ne? Ich habe mir jetzt auch Kafka ausgesucht, das war jetzt, glaube ich, nicht das Leichteste.
Sehr
so
gut.
Mit so 43 Nebensätzen oder so, ne? Aber ist schon mal lustig, ich finde auch. Man muss das üben, dass man sich ordentlich ausdrückt.
Ja, perfekt. Dann freut mich das, dass wir hier jetzt einen Halbprofi und Fastprofi hier sitzen haben. Und ich hatte dich angeschrieben, weil man an euch ja nicht vorbeikommt, außer man lebt unterm Stein. Und ihr habt jetzt seit etwas längerem eine große Image-Kampagne, die ich auch sehr mutig und besonders finde. Und da wollte ich ein bisschen mit dir drüber sprechen. Erzähl mal kurz, was macht ihr da für alle, die das nicht kennen oder auf dem Schirm haben?
Genau, also wir haben gerade eine große Markenkampagne zum Thema Netz. Unsere große Flanke, wenn man so will. Ne? Bei O2 denken viele Leute immer noch an schlechtes Netz in erster Linie. Dabei haben wir ein ganz anderes und viel, viel besseres Netz als früher. Früher hatten wir Netzprobleme, das ist heute nicht mehr der Fall, aber in den Köpfen der Menschen haben wir immer noch Netzprobleme. Und deshalb haben wir uns gefragt, wie können wir das angehen, wie können wir eine Kampagne dazu machen, und so ist die Idee des Besser-als-du-denkst-Netz entstanden. Ein Satz, der mir selber tatsächlich auf Mallorca eingefallen ist an der Strandpromenade, als ich da lang gelaufen bin. Lange bevor wir über eine Kampagne geredet haben, haben wir eben überlegt, wie kann man anders übers Netz reden halt, ne? So, und da hatten wir so Sätze wie das beste O2-Netz aller Zeiten oder an das sehr gute Netz zum sehr guten Preis, so sehr konventionell. Und dieser Satz fiel mir ein und ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und da habe ich mein Team aus dem Urlaub angerufen und meinte, ey, könnt ihr den noch mit ins Testing geben? Na, und beim Testing kam als bester Satz raus. Und der war der Startpunkt dieser Kampagne, die im Prinzip davon lebt, dass wir den Finger richtig in die Wunde reinlegen oder reindrücken, muss man sagen. Ne? Also wir machen zum Beispiel ganz viele Social-Straßenumfragen, wo wir Leute einfach zu Wort kommen lassen und eben nicht so vielmannmäßig, die auf einmal erzählen, ey, O2 ist super, sondern wo Leute einfach sagen, ja, O2, nee, ist schlechtes Netz, ne? So, ne? Und das ist total super, weil das regt die Leute zum Umdenken an und ist genau die Idee, die wir dahinter haben, weil wer hat mehrere Netze, wer probiert mehrere Netze aus? In der Regel hast du genau einen Anbieter, den findest du dann meistens auch gut und dann hinterfragst du ja gar nicht, wie das Netz von irgendwem anders ist.
Ich habe mal eine persönliche Frage. Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, du hast jetzt gerade erzählt, okay, ihr hattet früher nicht so ein gutes Netz, das hat sich deutlich verbessert.
Ja.
In den Spots ist es ja so, dass Leute teilweise in der Tiefgarage sind oder an ganz weirden Orten, wo du eigentlich wirklich kein Netz hast. So, du weißt das, ich war früher mal bei O2.
Ja.
Und es war ganz oft so, dass ich an den wirklich, an den seltsamsten Orten Netz hatte, wo keiner mehr Netz hatte. Deswegen will ich wissen, ob das wirklich so ist, dass ihr an ganz seltsamen Orten Netz habt oder dass es einfach eine Sondersituation war, dass das meine persönliches Erlebnis war und dass es wirklich daraus geboren ist, dass das Netz früher mal schlechter war und jetzt besser.
Also ich fange mal hinten an, daraus ist es geboren, aber wir haben an gewissen Orten sehr gutes Netz. Zum Beispiel in vielen Städten, inklusive Berlin und München, haben wir zum Beispiel das beste Netz in der U-Bahn jeweils. In Berlin hat das historische Gründe, weil wir einer der ersten waren, die hier das Netz in der U-Bahn ausgebaut haben, aber da haben wir zum Beispiel sehr, sehr gutes Netz. Für alle Parkhäuser kann ich jetzt nicht sprechen. Na, und das ist generell aber auch so ein Thema, Netz ist ein super individuelles Thema. Na, man kann gar nicht sagen, also mit O2, mit Deutscher Telekom, Vodafone hast du überall geiles Netz. Na, es gibt zwar Unterschiede in den Netzen, am Ende hängt es aber stark davon ab, wo du langfährst, wo du lebst, wo du bist. Na, eine gute Freundin von mir zum Beispiel, die hatte das Problem, dass sie in ihrer Wohnung auf einmal keinen Empfang mehr mit uns hatte. Und wir haben da so eine spezielle E-Mail, wo ich dann als Senior Leadership Team Member hinschreiben kann und dann guckt sich das sofort jemand an. Und die Antwort war eine total beknackte. Das Dach wurde umgebaut und der Sendemast musste abgebaut werden. Oh. So, und dann war der Sendemast einfach nicht mehr da. Also nichts irgendwie, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein generelles Netzproblem, sondern eine ganz spezifische Situation. Das ist eben ganz oft der Fall, dass je nachdem, wo du unterwegs bist, wie du lebst und so weiter, dass die Netzerfahrung sehr unterschiedlich ist.
Ja, spannend. Ich erinnere mich so stark daran, weil wir mal auf Klassenfahrt waren. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo, aber ich erinnere mich daran, das war damals noch, wo du SMS geschrieben hast, Smartphone war noch nicht. Und alle haben immer ihren Eltern von meinem Handy geschrieben, weil keiner hatte Netz, außer mir. Und ich war bei O2.
Hätte ich das mal vorher gewusst, hätten wir dich in der Kampagne gefeatured.
Für die nächste Welle.
das Schlimme ist ja leider, wir haben da draußen viele Leute, die zur Zeit des Mergers von E-Plus und O2 eine schlechte Erfahrung hatten. Weil damals hatten wir wirklich Netzprobleme, auch vor allem durch das Zusammenführen der Netze. Und das war deren letzte Erfahrung. Dann sind sie gegangen. Und die haben halt immer noch im Hinterkopf, das ist eine Vollkatastrophe, das Netz. Und für sie war es ja eine Vollkatastrophe. Und das ist halt das, was am schwersten ist eigentlich. Es ist leider nicht nur ein Vorurteil, sondern bei vielen Menschen da draußen eben eine echte Erfahrung, aber eben von vor 10 Jahren plus. Und genau das zu ändern, ist halt super schwierig, muss man sagen. Deswegen kontinuierlich, Kampagne läuft jetzt eben auch 6 Monate dieses Jahr am Stück, ohne Pause, weil wir gesagt haben, wir müssen die ganze Zeit die Botschaft penetrieren. Und gerade in Social machen wir die ganze Zeit immer neue Sachen. Neulich zum Beispiel haben wir jetzt ein neues Format, ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist, ich glaube schon die ersten Folgen mit Jerry Wiesan, dem Comedian. Und ich hatte so die Idee, ey, lass mal sowas wie Checker Tobi machen. So, ne? Und das aber auf lustig und mach mal Checker Jerry. Und dann haben wir jetzt mit Jerry so eine Serie gemacht, wo er halt unser Netz checkt, ne, wo er auf dem Turm drauf ist und mit dem Netztechniker, wo er unseren Chief Technology Officer trifft und so weiter. Also wir versuchen es von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, aber man muss es klar sagen, das ist halt wirklich Marathon. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, mit einer Kampagne ist das Thema vorbei und gegessen, weil wir waren halt, muss man einfach sagen, 20 Jahre plus der schlechteste Netzanbieter. Jetzt sind wir auf Platz 2 aktuell, ne? Auf Augenhöhe mit Vodafone und wenige Punkte hinter der Telekom. Das heißt, wir sind im ganz anderen Status, aber wir müssen halt bei Millionen von Menschen dieses alte Bild erstmal in den Köpfen einhauen.
Okay, genau. Also das Hauptproblem, also wir kommen auf jeden Fall gleich zu Social. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurück auf ich sag mal, den Mut, der dahinter steckt, ne? Weil du erzählst das alles so einfach, ne? Hattest dann eine Idee, Mallorca, mal irgendwie Team angerufen, mit in die Marfo reingegeben. Aber es ist ja dennoch irgendwie ein krasser Move, mit diesen Stereotypen aufzuräumen und seine eigenen Fehler auf Plakate oder auf eine Kampagne zu packen. Also wie kriegt man sowas durch? Weil ich kenne ganz oft diese Diskussion, dann ist die Idee da und dann scheitert es aber im Unternehmen, weil, so schlecht, so wollen wir doch nicht über uns reden.
Und meine Frage, ich wollte was Ähnliches fragen, war das von Anfang an klar, dass ihr das adressiert oder war das ein Prozess?
Es war ein Prozess. Also wie ich gesagt hatte, bevor wir schon über die Kampagne geredet haben, haben mein Team und ich daran gearbeitet, wie wir an sich dauerhaft übers Netz reden können. Weil das ist ja nicht nur ein Thema einer Kampagne, sondern auch wenn du eine andere Werbeanzeige mit einem Handy für 49,99 hast, willst du ja irgendeinen Satz zum Netz drin haben. Und das war der erste Schritt, dass wir erstmal überlegt haben, wie muss die Botschaft aussehen? Und dann kam eben raus, das Besser-als-du-denkst-Netz hat mit Abstand am besten getestet. Das war dann halt natürlich schon ein Nugget, wo wir gemerkt haben, okay, das scheint zu resonieren, wenn wir etwas sagen, das Menschen zum Nachdenken bringt, ohne konkret zu sagen, was wir meinen. Weil das Besser-als-du-denkst-Netz sagt ja eigentlich, du denkst, dass es scheiße ist. Na, und dieser inverse Punkt, der hat total geholfen. Und das war dann der Ausgangspunkt für die Kampagne. Also das war ja die erste Kampagne, die wir jetzt auch mit Leo zusammen umgesetzt haben. Und das war auch dann das Nugget fürs Briefing, wo wir gesagt haben, hey, setzt mal darauf auf. Und wie können wir eine Kampagne machen, die diesen Spirit überträgt? Von daher war das, sag ich mal, so eine kaskadierte Entscheidung. Also das erste war, wie reden wir übers Netz? Das konnte ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen zeigen, anhand von ordentlichen Daten auch, dass das die Menschen da draußen überzeugt, dass das resoniert und dass es genau das erreicht, was wir wollen. Ohne aber eben, dass wir eine ganz spezifische Aussage treffen, die vielleicht nur für dieses Jahr gelten würde, ne? Die zum Beispiel Bezug auf den Connect-Test nimmt und so weiter. So, der nächste Schritt waren dann die konzeptionellen Routen und da hatten wir auch unterschiedliche, haben uns dann aber eben für diese entschieden, die so mutig war, weil die Kollegen auch gemerkt haben, dass wir mutiger sein müssen. Und der eine Ansatz war sehr viel konventioneller. Und sie haben aber sofort verstanden, dass das der richtige Weg ist. A, weil wir weniger Geld als unser Wettbewerb haben, muss man einfach klar sagen. Deswegen müssen wir lauter sein, deswegen müssen wir ein bisschen smarter sein, wie wir es verpacken. Das hat aber auch nicht jedem gefallen. Also im Unternehmen habe ich einige getroffen, die ein paar Headlines nicht so cool fanden, inklusive unseres Aufsichtsratschefs. Also direkt vor der Einfahrt vom O2 Tower in München hing 5G am ADW, am Arsch der Welt. Na, und da hat er sich tatsächlich bei meinem Vorstand drüber beschwert. Das fand er nicht so cool. Aber das gehört halt dazu. Na, weil, also das habe ich auch meinen Kollegen gesagt, wir wollen doch bitte keine Werbung machen, die jedem gefällt. Weil wenn du jedem gefällst, gefällst du niemandem.
Ach, das ist ein Wandtattoo. I love it. Ja, das sage ich immer.
Na, weil es ist, also klar kannst du so Sachen machen, die gefällig sind. Aber gerade wenn du über Kreativität auch einen Mangel an Media hebeln musst, und das ist bei uns einfach so, dann musst du den Lautstärkeregler so aufdrehen, dass manche dich davon vielleicht auch gestört fühlen, es nicht cool finden. War auch bei der allerersten Kampagne so, die ich gemacht habe mit dem Fisch, ne? Die war spezifisch designt, um Media zu kompensieren. Also das war wirklich Strategie. Die Strategie war nicht, oh, ich finde Fische geil, die reden, sondern die Strategie war, wie können wir etwas machen, was so bekloppt ist, dass es sofort in den Köpfen hängen bleibt, auch wenn du es nur ein, zwei Mal gesehen hast und nicht gleich 6, 7 oder 8 Mal. Und auch das hat super gut funktioniert, weil es eben super präsent war und jeder hatte die Botschaft im Kopf. Also super Recall-Werte innerhalb kürzester Zeit und das ist bei der Kampagne eben genauso, indem wir da bekloppte Geschichten erzählen. Ne, was du eben meintest, wir sind eben an Orten, wo du keinen Empfang hast, dann passiert da was komplett Bescheuertes. Ne? Also wie dieser Fight in der U-Bahn, ne? wo sie sich da duellieren, der Kopf wird durch die Scheibe gehauen, das Telefon klingelt, sie geht ran und sagt, hey, ich bin hier in der U-Bahn und du wirst nicht glauben, ich habe Empfang mit O2. Und die anderen beiden sind so, wir hauen uns doch hier gerade auf die Fresse.
Hier passiert was total Verrücktes.
Ja, genau, hier passiert was total Verrücktes, genau. Das ist genau die Idee gewesen, immer mit den Erwartungen brechen, überraschen. Und das Lustige bei der Kampagne war zum Beispiel, wir haben wirklich Leute geschrieben, die ich entweder nicht kenne oder die ich total lange kenne aus anderen Kontexten. Die meinten so, ey, ich habe mit meiner Frau diese Kampagne gesehen, die fand die voll lustig. Ne, und die hat nichts mit Werbung und Reklame oder sonst was zu tun. Ne? Und das ist ja das, was man will. Also ich mache ja nicht La Polar für die Werbebubble, sondern für so ganz normale Leute, die nach 8 bis 10 Stunden Arbeit irgendwie braindead auf der Couch sitzen und die aufzurütteln, die zum Lachen zu bringen mit einer coolen Botschaft, das ist ja genau die Idee.
Geil, es ist sehr erfrischend, das von deiner Seite zu hören, weil oft habe ich das Gefühl, führen wir diese Grabenkämpfe mit Partner oder Partnerin. Ja, ja. Und das ist total gut, das aus deinem Blickwinkel mal zu hören. Also
aber
würde ich alles unterschreiben.
Genau, ich würde das auch unterschreiben, aber wie schaffst du das auch in dein Team zu bringen? Weil, also ich will jetzt nicht O2 zu nahe treten, aber ich habe davor jetzt, also ich kann dir jetzt keine Kampagne nennen davor, die O2 gemacht hat. Keine Ahnung, gibt ja Brands, Sixt beispielsweise, ja, ja. Ne? Oder andere, wo ich sage, okay, ne, da ist so eine DNA im Unternehmen. Mhm. Die haben Bock auf mutige, ja, Sachen, die haben Bock auch mal Sachen zu machen, die polarisieren. Und da ist wahrscheinlich auch ein gewisses Verständnis im Unternehmen dafür da. Wie hast du das geschafft, dass dein Team und das Unternehmen auf jeden Fall to a certain extent auch dahinter steht, mhm, und die auch die Agenturen oder eure Partner zu empowern, diesen Schritt zu gehen und weg von the classic, ja, Route zu kommen?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man grundsätzlich erstmal erklärt, was man macht und warum man es macht. Und das Warum ist super wichtig. Ne, ich komme jetzt nicht rein und ich nehme jetzt mal wieder die Fischkampagne. Die fand auch nicht jeder geil, ne? Also ich stand dieses Jahr bei der Sales-Konferenz und hatte die glorreiche Aufgabe, die Sales-Leuten, die Kampagne richtig scheiße fanden, nochmal zu erklären, warum sie gut war.
Ne, und kannst du einmal kurz sagen, was ihr bei der Fischkampagne gemacht habt?
Für all die, okay, Leute, die es nicht kennen, gerne. Also bei der Fischkampagne, da ging es um den Installationsservice im DSL-Bereich. Also wir haben als erster Anbieter einen Installationsservice gelauncht, wo ein Techniker zu dir nach Hause kommt und dein gesamtes WLAN anrichtet. Also sprich nicht der Typ, der das DSL einrichtet irgendwie und draußen ansteckt, ne, der Kram muss eh passieren, sondern wirklich jemand, der kommt in deine Wohnung, der checkt, okay, du brauchst vielleicht einen Repeater, du willst eine PS5 verbinden und so weiter, und der macht das für dich. Super coole Kiste, kostet sonst 120 bis 150 Euro bei den Anbietern, bei uns gibt es das kostenlos. So, und meine Aufgabe war, mit vergleichsweise wenig Budget im Marktvergleich möglichst viel Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bekommen. So, ich habe mir das Media-Budget angeguckt, ich meinte, okay, ein 30er, ein 45er wie in der Vergangenheit, können wir uns nicht leisten. Nur TV können wir uns nicht leisten. Erste Entscheidung, Fokus, wir machen Online-Video. Zweite Entscheidung, wir machen nur noch 20er. Und wir designen auf 20. Es gibt dann auch einen 30er für Kino oder so, aber der 20er ist das Asset, was funktionieren muss. Und ich habe gesagt, ich möchte keine metaphorische Übersetzung des Benefits, sondern der Benefit soll einfach ausgesprochen werden. Und ich meinte, deswegen möchte ich, dass wir Humor machen. Weil Humor ein Wirkverstärker ist. Leute erinnern sich dran, weil die Werbung sie einfach unterhält, ne? Und bei der Stange hält. So, und dann haben wir einen Haufen Filme geschrieben innerhalb kürzester Zeit, damals mit Serviceplan, die auch wirklich cool waren. Also da waren super viele lustige Geschichten dabei. Der Film mit dem Fisch war folgender: Man sieht einen Typen, der klitschnass plötzlich in der Tür von so einer WG steht, hat einen riesigen Fisch, so einen Karpfen oder so auf dem Arm. Und er sagt, ey Leute, ich komme hier gerade aus dem Fluss und wisst ihr, wen ich da getroffen habe? Guck mal, was er erzählt. Und plötzlich fängt der Fisch an zu reden. Und der Fisch sagt dann so, bei O2 gibt es jetzt den Installationskurs. Komplett behämmert, ja? Komplett behämmert. Das Lustige ist, das war gar nicht mein Favorit, sondern der Film hatte in der Marktforschung am besten getestet. Ihr müsst euch vorstellen, ich war 3 Wochen im Unternehmen zu dem Zeitpunkt. So, ne? Die Strategie hatte ich meinen Kollegen vorher erzählt. Wir arbeiten mit Humor, nur noch 20er und so weiter, ne? Und dann hatten wir 4, 5 Filme. Und ich habe dann aber gesagt, ey, nach 3 Wochen, ich will jetzt nicht eine Entscheidung einfach so aus dem Bauch heraus treffen. Ne? Hätte ich sonst nicht so ein Problem mit. Aber wenn so frisch im Unternehmen ist, ja, und checken, jetzt schon einen neuen Weg einschlägt. Ne? Und dann kam dieser Film mit dem Fisch als mit Abstand am besten getestet raus. Wir hatten noch andere, die ich lustiger fand. Dann habe ich gesagt, komm, machen wir den. Ne? Und das war dann auch echt lustig, weil wir hatten dann auch einen Kickoff mit dem gesamten kommerziellen Team und so. Hatten den Fisch dann da, also so ein Silikonfisch, so ein Riesenvieh. Haben damit Fotos gemacht und so. Hat riesen Spaß gemacht. Dann gab es ja eine Riesenwelle an Gelaber zur Kampagne in der Werbebubble und so, was total lustig war, weil am Ende es war nur eine Werbekampagne für einen Installationsservice. Aber ihr seht, es hat halt überproportional viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und das Gleiche war dann auch, das haben wir auch in unseren Kampagnen-Trackings gesehen, der Film hat zwar polarisiert, ich fand auch nicht jeder gut, ne? Aber jeder hatte diese fucking Botschaft im Kopf, bei O2 gibt es jetzt einen kostenlosen Installationsservice, wenn ich Festnetz-Internet bestelle. So, und das haben wir, ich glaube, in 6 oder 8 Wochen erreicht mit viel weniger Budget als der Wettbewerb. Das war also effektiv, war das ein Effizienzhebel. So, und wie habe ich es hinbekommen? Indem ich es rational, strategisch erklärt habe. Also ich habe nicht eine Kampagne verkauft, sondern ich habe eine Strategie erstmal verkauft. Und das eben auch anhand von harten Zahlen, wo ich anhand von Marktforschung den Kolleginnen und Kollegen zeigen konnte, das, was wir da machen, macht Sinn. Es kommt bei den Leuten an, die Botschaft bleibt kleben. Genau das, was wir wollen. Und so handhabe ich das meistens. Also ich bin ja nun von Hause aus auch Stratege, deswegen kriegt man von mir eher mit meinem Team ein Planner-Deck, was dann erstmal erklärt, warum das richtig ist, was wir machen und warum wir das machen müssten überhaupt. Und dann kommt die Kreation. Und dann ist es ehrlicherweise auch einfacher, weil du eine rationale Argumentation hast und nicht eine Idee verkaufst. Ne, und mittlerweile ist es auch so, dass ich nicht Exekution, sondern eher Konzept verkaufe. Den Kollegen auch eher erkläre, wir können Konzept A machen, das tut dieses. Wir können Konzept B machen, das tut dieses. Die Kreation, die ihr da übrigens seht, ist ein Geschmacksmuster. Ne, das wird vielleicht nicht so sein. Und bei der aktuellen Kampagne, an der wir gerade zum Beispiel arbeiten, zu den Plus Bundles, unserem neuen Tarifportfolio, war es genau so. Da habe ich ihnen 2 Konzeptrouten vorgeschlagen, die komplett anders waren, die ein bisschen was anderes gemacht haben. Und die Kreation, die wir jetzt effektiv gemacht haben auf der Route, für die wir uns entschieden haben, ist anders als die, die ich ursprünglich gezeigt habe. Weil die dann im weiteren Prozess tatsächlich sich entwickelt hat. Da muss man die Kollegen aber immer mit auf die Reise nehmen. Und man muss auch ein bisschen Händchen halten. Das gehört auch dazu, ne? Weil ja, nicht jeder hat diesen Mut. Also ich bin nicht so angstgesteuert, weil ich denke mir, okay, was soll denn passieren? Weil also eine Kampagne kann besser oder schlechter sein, dass eine Kampagne wirklich katastrophal ist oder Schaden anrichtet, das ist ja so gut wie nie der Fall. Und wir machen ja jetzt auch nicht komplett wahnwitzige Sachen. Ja? Also es ist mit dem Fisch, ja, vielleicht finden Leute den Fisch eklig oder die finden es einfach nicht lustig, vielleicht finden sie es auch kacke, aber was soll passieren? Das ist halt ein Werbespot. Ja? Den hast du im Zweifel 3,5 Minuten später vergessen.
Hey. Zwei Fragen, also eine Sage, eine Frage.
Yeah.
Voll, ich bin bei dir, da kann an sich nicht viel passieren, aber ich glaube schon, oder meine Beobachtung ist, dass halt wir in Deutschland ganz doch dann oft sehr angstgetrieben sind. Ne? Yeah. Und dass halt viele Leute in Konzernen dann auch in Essenz Karriere getrieben sind.
Yeah.
Und dass Mut gar nicht so oft rewarded wird, sondern dass es gar halt, nicht. Dass die Safe Route dich eher in zwei Jahren auf den nächsten Titel bringt, als dreimal zu failen, aber dafür 5-mal zu treffen. Weißt du?
Bin ich total bei dir. Also ich finde, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Es gibt ja oft die Diskussion, die Werber so haben, so von wegen, die Kunden haben keinen Mut. Wo ich immer denke, so, ja, es ist super einfach, das zu sagen, wenn du nicht irgendein Risiko hast. Welches Risiko hat denn bitte die Agentur? Mm. Also wenn es nicht eine absolute Vollkatastrophenkampagne ist, ja, oder irgendwas schiefgelaufen ist, was nicht hätte schieflaufen dürfen, hat die Agentur keinerlei Risiko. Der Entscheider hat sehr wohl ein Risiko. Ja, weil also in der Tat, Mut wird nicht belohnt im Unternehmen, sondern Funktionieren wird belohnt und Verlässlichkeit wird belohnt. Nicht, ey, der Typ, der hat eine richtig crazy Kampagne gemacht. Ja. Für Kreation interessiert sich im Unternehmen eh kaum jemand. Ja. Ja, also die Leute interessieren sich meistens ohnehin nur für RTL und wenn, dann interessieren sie sich dafür, dass die Ziele erreicht werden. Und die Ziele sind ja jetzt nicht irgendwie Cannes-Löwen zu gewinnen und von irgendwelchen Werbern auf die Schulter geklopft zu bekommen, sondern das verkauft besonders gut, dass er das Image irgendwie verändert und so weiter. Und wie du sagst, also Mut wird nicht belohnt, sondern eben Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und ähnliche Dinge. Und deshalb hat man wenig Incentive, wirklich super mutige Dinge zu machen. Ich gucke da persönlich ein bisschen anders drauf, weil ich möchte Sachen machen, die ich selber auch gut finde und von denen ich überzeugt bin. Und B, möchte ich auch Sachen machen, die die Chance haben, besser zu funktionieren als konventionelle Ansätze. So, das heißt, ein bisschen mutiger sein, aber ich gehe jetzt auch nicht irgendwelche unkalkulierten Risiken ein. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also ich würde jetzt ja nicht irgendwas komplett Abgedrehtes machen. Der Film mit dem Fisch, der war ungewöhnlich, der war positiv irritierend anders im Werbeblock. Der war jetzt aber auch nicht eine Kampagne, die skandalös war, ne, wo irgendeine Gruppe sich angefeindet fühlen könnte oder ihre Gefühle verletzt sieht. Sowas gab es ja in der Vergangenheit. Das heißt, ich in den 90ern irgendwelche abgedrehten Benetton-Kampagnen, die wirklich skandalös waren und massive Empörung hervorgerufen haben. Sowas würde ich jetzt auch nicht machen. Ne? Sondern, also ich würde mal sagen, mein Weg ist eher zu sagen, wenn alles so machen, dann lass uns mal 10% draufpacken, dass es extremer ist.
Ja.
Aber eben nicht 100. Ja, also nicht irgendwie, ich finde, der Punkt ist, also wie bei einem Autorennen, ne? Du willst so nah wie möglich der Linie kommen, du willst die Linie aber nicht überschreiten. So, das Ziel muss aber sein, dass du die Linie gerade so cuttest, ne? Dass du die Ideallinie fährst. Nicht, dass du irgendwie scheiß drauf, ob ich ins Kiesbett fahre. Kann man auch machen, das würde ich jetzt auch nicht tun. Ne? Weil also das wäre dann auch ziemlich dämlich, weil man hantiert da schon mit echt viel Geld und hat auch eine große Verantwortung, vor allem seinem Team und dem Unternehmen gegenüber. Von daher ist es sinnvolle, kalkulierte Risiken eingehen. Das Wichtige ist aber auch abzuschätzen, wie das Risiko ist. Ne? Also wie gesagt, diesen Fischfilm, den hatten wir vorher als Skript getestet. Ne? Das hilft schon mal. Durch den Regisseur, den wir gewählt haben, Andreas Nilsson, der auch viele Apple-Kampagnen gemacht hat, ist es dann echt abgedrehter geworden. Also auch abgedrehter, als ich selber erwartet hätte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft ist es ja so, wenn man so ein Skript hat, dann hat man so eine Vorstellung davon, wie es wird. Und meistens, also bei mir zumindest, ist es so, dass ich es danach immer so zumindest 10-20% weniger geil finde, als wie ich es mir vorgestellt habe. Und da war es so, okay, das ist viel krasser. Also da war ich auch so, ich dachte, holy fuck, ey, das ist echt abgedreht halt, ne? Weil so durch Casting und Inszenierung, weil du hättest den Film sehr viel konventioneller machen können und er hat den sehr abgedreht gemacht. Das war mir persönlich schon ein bisschen drüber. Ich konnte leider beim Dreh nicht dabei sein. Ich hätte da, glaube ich, den Regler selber ein bisschen runtergedreht. Aber ey, das gehört halt auch dazu. Wenn ich am Tisch sitze, kannst du nicht mitreden.
Ja, spannend. Stimmt. Du hast auch ganz viele Fragen, aber eine letzte möchte ich noch stellen. Wie werden denn bei euch Entscheidungen getroffen? Also, ne, klar, die Agentur stellt dir dann drei Routen vor. Wie ne, weil du gerade sagst, es braucht Zeit und man muss das Team enablen, diesen Mut zu haben. Du musst mir jetzt nicht eins zu eins irgendwie erklären, wie eure Unternehmensstruktur ist, aber wer trifft am Ende die Entscheidung? Habt ihr dann ein Board, was dann sitzt und dann diskutiert ihr oder ist am Ende, bist es am Ende du, der sagt, hey, that's the way we go? Wie läuft das ab?
Ich kann dir sagen, wie es war und wie es ist. Tatsächlich hat sich nämlich ein bisschen verändert. Ich bin ja seit Juni nicht mehr Teil des B2C-Teams, sondern beim CEO aufgehangen und bin jetzt übergeordnet für Marke verantwortlich. Dadurch ist die Logik ein bisschen anders. Davor war es aber so, dass wir das B2C Senior Leadership Team hatten. Das waren 6 oder 7 Leute, die für das gesamte B2C-Business von O2 und Blau verantwortlich waren. Und in der Logik war es wirklich so, dass wir zusammengekommen sind, einmal die Woche im Direct Reports Meeting mit unserem Vorstand. Da hatten wir 1000 Themen. Ab und zu war es irgendwie auch mal ein Kampagnenthema von mir. Und da habe ich es dann meinen Kollegen vorgestellt. So, und wir haben uns dann in dem Fall jetzt in diesem Kreis auch als Art Gremium dann dafür entschieden, wir machen A oder B. Klassisches Mehrheitsvoting. Ne? Und das war bisher so der Prozess. Und ab der Entscheidung für die Route habe ich dann komplett exekutiert. Ne? Jetzt würde ich sagen, es ist ein bisschen anders. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr Teil vom B2C-Team bin, habe ich wirklich noch mehr End-to-End-Verantwortung dann für die Kommunikation. Dann ist es eher so, dass die B2C-Kollegen mich briefen und ich dann für die Marketing-Kommunikation verantwortlich bin. Das heißt also, ich würde es denen dann schon auch vorstellen und würde mir auch Feedback einholen. Effektiv entscheide ich es jetzt aber.
Okay, spannend.
Cool. Ganz, weil wir viel über Image gesprochen haben gerade und Wahrnehmungsveränderungen und auf der anderen Seite wissen wir alle, es ist Wirtschaftskrise, es ist Druck auf Unternehmen, es müssen Abschlüsse generiert werden, es müssen Sales generiert werden. Wie bist du damit umgegangen?
Also der Markt ist halt schwierig, speziell der Telco-Markt. Ihr könnt euch vorstellen, also ich glaube statistisch hat jeder 1,5 SIM-Karten. Also jetzt nicht mehr so, als wenn irgendwer noch einen Vertrag bräuchte, also oder jemand wirklich neu in den Markt kommt. Entsprechend, das ist ein starker Verdrängungswettbewerb. Ja, und das Kommerzielle ist super wichtig. Es ist ein extrem kompetitiver Markt, es ist ein extrem vertriebsgetriebener Markt. Das heißt, du musst immer auch gucken, dass du dein Tarifportfolio und dann halt auch die Promotions an die Marktgegebenheiten anpasst. Es kann auch manchmal sein, dass man innerhalb von einer Woche wirklich komplett Motive austauscht. Das habe ich letztes Jahr gehabt. Da waren wir mit Motiven draußen. Plötzlich haben wir gesehen, was ein Wettbewerber macht, was deutlich besser war als wir. Und dann haben wir alle Motive innerhalb von einer Woche überklebt. Das war richtig teuer, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber dann einfach ein Punkt, weil wir wussten, okay, wir verlieren Millionen im Zweifel, ne, an wenigen Wochen, weil das andere Angebot so aggressiv war. Von daher ist es also Aktion, Reaktion. Es ist im Telco-Markt halt wirklich sehr, sehr dynamisch. Ich sag mal, wir sind wie so ein Chihuahua auf Crack. Ja, so, also sehr so, wow, okay, was passiert da, was passiert da? Und mich nervt es persönlich ein bisschen, weil also Markenführung ist ja eher, okay, nicht so viel links und rechts gucken, sondern Kurs halten. Da muss ich mich nach wie vor immer noch dran gewöhnen, aber auch das ist halt meine Rolle, den Kollegen zu sagen, entspannt euch mal, wir machen jetzt einfach mal so weiter. Ne? Aber das Promotionale und das Abverkaufsorientierte ist im Telco-Bereich super wichtig. Ja, entsprechend, wir haben jeden Monat haben wir zum Beispiel Trade-Kampagnen draußen mit einem Partner, wie zum Beispiel Google, Samsung, Apple und Co., wo dann halt irgendein Gerät zu einem guten Preis zum Beispiel beworben wird, ne? Oder im Festnetzbereich und so weiter. Von daher ist es immer so eine Dualität aus kommerziellen Aspekten und markengetriebenen Aspekten. In der Vergangenheit war es ein bisschen zu stark kommerziell orientiert, muss man sagen. Das haben wir jetzt korrigiert, dass die Marke wieder ein höheres Gewicht hat, auch einen höheren Anteil am Media-Mix hat in Summe. Aber es wird immer so sein, dass es Momente gibt, wo du stark auf kommerzielle Themen gehst. Und sowas wie Black Week müssen wir machen. Ja, also du kannst Black Week nicht machen. Also da lässt du so viel Geld liegen. Das ist im letzten Jahr war es der erfolgreichste Monat der letzten 36 Monate. Da hatten wir wiederum aber auch eine coole Sache. Da haben wir auch wieder Marke und Kommerzielles sehr gut miteinander zusammenbringen können. Da hatten wir als erster Player in Deutschland eine Partnerschaft mit OpenAI und haben Neukunden 6 Monate ChatGPT Plus angeboten. Super cool, super aktuelles Thema. Das war dann sehr, sehr attraktiv, sodass dann Black Week mit so einer Mechanik zusammen aber plötzlich dann eher so einen Mehrwert hatte und nicht einfach nur billig war. Und das ist halt der wichtige Punkt. Du musst halt immer austarieren, wie kannst du attraktive promotionale Angebote machen, die gleichzeitig aber nicht den Wert deiner Marke nach unten ziehen. Das ist eine Herausforderung. Das kriegst du auch nicht immer perfekt austariert. Das ist aber genau den Diskurs, den ich dann auch immer wieder mit den Kolleginnen und Kollegen habe, aus dem Vertrieb, aus den kommerziellen Units, dass wir genau diesen Mittelweg irgendwie finden aus, tut was für die Marke und ist aber auch kommerziell erfolgreich.
Okay, sehr cool. Und jetzt natürlich die Frage, die mir auf der Seele brennt, Zunge brennt.
Zunge? Nennt man?
Zunge brennt. Es ist passiert schon wieder, er verhaspelt sich.
Ich habe eben im Eingang schon gesagt, bevor wir
vielleicht recordet haben. Vielleicht brennt es dir auch auf der Seele, das wäre sehr tiefgreifend.
Naja, also genau, weil ich würde mal gerne, also wir haben verstanden, Problem, Wahrnehmung, ja. Veränderung. Ihr macht eine Image-Kampagne, ihr geht raus, ich bin bei der zweiten Kampagne, ja. Ist besser als du denkst, Netz. Mhm. So, jetzt Übersetzung auf Social, hattest du ja angeteasert, ja. Beziehungsweise auch hier schon die Frage, ist Übersetzung überhaupt das, wie du drauf guckst? Also wie sieht der Prozess aus und was habt ihr gemacht auf Social? Mhm. Habt ihr jetzt den Insight, den Gedanken und der ist komplett losgelöst von der ATL-Kommunikation? Ihr macht Social selber, ist es adaptiert? Wie geht ihr das an? Was habt ihr gemacht?
Also auch da, eine meiner ersten Entscheidungen, als ich zu Telefonica kam, war zu sagen, wir machen keine Cutdowns von ATL für Social.
Ja.
Das war das Erste, was ich geändert habe. Ich gesagt, das ist vollkommen bescheuert. Also kennt jeder selbst, wenn man bei TikTok ist, wenn da so ein perfekt gerateter, geiler Film auftaucht, swipest du sofort weiter. Ja. Das gehört einfach nicht in dieses Umfeld. Ne? So, dann habe ich gesagt, das war das Erste, dass wir Social-Nativ sein wollen. So, ein Social-Nativ kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also ich gehe nochmal eins zurück. Bei der Fischkampagne ging es ja um den Installationsservice. Ne? Und dann meine ich so, ey, lass doch eine Miniserie über den Typen machen, der zu dir nach Hause kommt. Und dann haben wir so ein bisschen wie der Tatortreiniger eine TikTok-Serie gemacht, wo wir, ich glaube, 6, 7, 8 Folgen hatten, wo wir einfach kleine Geschichten erzählen, wie er bei Leuten zu Hause ist und dann so weirde Erlebnisse passieren halt so, ne? Also auch da eine ganz andere Übersetzung. Hat auf den Grundgedanken des Installateurs, den es auch in TV-Spot gab, aufgebaut, war aber eine social-native Übersetzung. Und das Gleiche machen wir jetzt auch bei der Netzkampagne. Wir haben keinerlei Anleihen der TV-Spots in Social, sondern haben eben eine social-native Übersetzung von dem Besser-als-du-denkst-Gedanken. Ne? Deswegen die Straßenumfragen. Wir fragen eben die Leute, die glauben, dass es schlecht ist, um ihnen zu zeigen, dass es besser ist, als sie denken. Das haben wir 1:1 übersetzt. Eben ganz viel eben mit Straßenumfragen, die wir gemacht haben, wo wir genau diesen Gedanken immer haben, was wir fragen so, ey, wie findest du das eigentlich, das O2-Netz? Dann sagen die Leute, boah, ey, Dicker, ist richtig scheiße. Und dann so, ja, wusstest du eigentlich, dass die auf Platz 2 bei Connect sind? So, oh boah, wirklich? Ne, das ist halt genau so. Und auch da, Sprache, ne? Ich habe auch gesagt, Leute, ich möchte, dass wir es einfangen, wie es ist. Ich möchte keine Kampagne machen, wo alle sagen, hey, O2 ist total toll. Weil das sagen die Leute da draußen nicht. Also entsprechend sagen wir auch das nicht, sondern wir lassen die Menschen reden, wie sie reden. Und diese Authentizität ist genau der Unterschied, finde ich, sowohl in der Machart, die Social nativ ist, als auch in der Botschaft. Und dadurch meines Erachtens viel, viel glaubwürdiger, als wenn wir jetzt eine Kampagne machen würden, wo Leute in Hochglanz irgendwie erzählen, wie geil das Netz ist.
Ja. Und meinst du, man könnte aus Social heraus, wenn das jetzt gut funktioniert, das auch auf ATL bringen? Also beispielsweise.
Klar. Also, ja.
Ja.
Also haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber also grundsätzlich würde ich immer sagen, die beste Idee gewinnt. Ja, jetzt war es bisher bei uns noch nicht so, dass es eine Social-Idee war, die wir in ATL gebracht haben, aber grundsätzlich könnte man das machen, klar. Weil also der Grundgedanke, der ist ja genau der gleiche und der verfängt ja genauso. Na, jetzt haben wir irgendwie für über 1 Million Euro TV-Spots gedreht, die wir auch ein bisschen laufen lassen wollen, damit sie es rentiert. Aber prinzipiell, wenn wir weitergehen, es ist natürlich total denkbar, dass man so einen Social-Mechanismus aufgreift. Ich denke, der wichtige Punkt ist, Social lebt ja oft von einer gewissen Tonalität und einer gewissen Machart, die nicht notwendigerweise immer massenkompatibel ist. Weil also die Social-Crowd bei TikTok jetzt ist natürlich schon nochmal eine andere, als wenn du es auf einen klassischen TV-Sender bringst, ne? Wo du eine viel ältere Audience hast. Da muss man, glaube ich, eben gucken, ob die Machart funktioniert und ob die Leute da vielleicht andere Erwartungen haben. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man so Mechanismen entweder 1:1 nutzen oder auch adaptieren.
Okay, cool. Und ihr hattet, das hatte ich auf jeden Fall ein paar Mal gesehen, habt ihr auch diesen Handyshop jetzt als ein eigenes Format gebaut. Lass da mal kurz eintauchen. Was ist das? Wie stellt ihr euch das vor? Wie läuft das gerade?
Also schon vor über einem Jahr bin ich so sehr selber in die Micro-Drama und serielles Content-Bubble-Ding irgendwie eingetaucht. Mhm. Und habe für mich so festgestellt, okay, das ist so das neue Game in Social. Ne? Also sprich, weg von Einzelmeistern hin zu seriellen Konzepten, auch Konzepten, die eher so den Anklang von einer gemachten Serie haben, die in Folgen erscheint und so weiter. Ne? Und dann haben wir lange drauf rumgedacht, was können wir da eigentlich machen? Und ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, ich möchte eine Serie machen, die der Handyshop heißt. So ein bisschen wie die Discounter, bloß in einem Handyshop. Das war der Gedanke. Auch tatsächlich deutlich, bevor die Deutsche Bahn mit ihrer Sendung rauskam. So, und dann hatten wir einfach andere Prioritäten. Wir hatten den großen Pitch letztes Jahr, sodass sich das alles nach hinten verschoben hat. Und in Diskurs mit unserer Agentur haben wir halt lange darüber diskutiert, was wollen wir jetzt eigentlich machen. Weil irgendwie war auch klar, wir wollen jetzt nicht die nächste Marke sein, die die nächste Sendung irgendwie macht. Weil das hat ja so eine Welle ausgelöst, was die Deutsche Bahn gemacht hat. Ne? Ich fand auch eigentlich nichts, was danach kam, war wirklich gut. Ich fand es von der Deutschen Bahn tatsächlich überraschend gut. Auch Anke Engelke wäre jetzt nicht meine Wahl für O2, aber für die Marke und für die Audience, finde ich, hat es gut gepasst. Und ich fand auch ehrlicherweise die Resonanz, die dann kam, unfair. Weil da wurden Sachen miteinander vermengt, die nichts miteinander zu tun haben. Aber wir haben dann eben überlegt, okay, wollen wir jetzt eine Serie machen? Wie können wir es erzählen? Und da hat unsere Agentur halt, ich finde, einen super geilen Gedanken. Die meinten so, hey, warum denn nur eine Serie machen? Warum machen wir nicht ganz kanalseriell? Dass wir immer das gleiche Setting haben, die gleichen Köpfe. Weil das war ein Punkt, der mich persönlich auch gestört hat. Wir haben halt ständig mit anderen Creatoren zusammengearbeitet, was auch gut funktioniert hat. Aber es war jedes Mal ein anderer Style, ein anderer Humor, ein anderer Look, ne, und andere Gesichter. Und ich wollte mehr Kontinuität dran haben und vor allem wollte ich Full Funnel denken können. Und so ist das Konzept der Handyshop entstanden, was eben eine Mischung ist aus einerseits unterhaltsamen, mimigen, seriellen Content, dass du immer die gleichen Leute bei uns im Shop hast, wo die Kollegen sich untereinander verarschen, sie irgendwelche Sachen erklären, was auch immer. Und gleichzeitig, dadurch, dass wir dieses Shop-Surrounding haben, haben wir super gutes Branding. Wir haben immer die gleichen Köpfe, sodass du einen Wiedererkennungseffekt hast. Und du kannst auch hart kommerzielle Themen in dem Kontext spielen. Also wir nutzen das jetzt auch für Performance-Marketing zum Beispiel, wo Performance-Marketing-Assets genau in dem Kontext dann produzieren mit den gleichen Köpfen. So dass wir halt wirklich so ein 360-Grad-Konzept haben von Storytelling, Wiedererkennbarkeit und einem seriellen Format, was aber von Awareness, sag ich mal, ganz platt bis hin zu Deal-Closing das ganze Spektrum dann den gesamten Funnel abbilden kann.
Geil. Und das ist für euch always on. Und
ja,
da, wenn ihr jetzt eine Kampagne habt, ja, dann findet die aber auch in dieser Welt statt oder ist die Kampagne dann über die Kampagnenidee in einer anderen Welt, okay.
Beides. Also der Handyshop ist immer ein Element und auch in Kampagnen denken wir dann die Übersetzung in den Handyshop mit.
Ja, cool.
Ist aber tatsächlich unser Always-On-Konzept. Das heißt, jetzt in der nächsten Kampagne, an der wir gerade arbeiten, werden wir auch Kampagnenelemente haben, die haben mit der Handyshop nichts zu tun, sondern die stehen einfach für sich, erzählen die Story auf eine coole Art und Weise. Aber der Handyshop ist sozusagen unser Grundkonzept jetzt für TikTok und Instagram.
Ja, ich finde das sehr gut, weil das ist etwas, was ich halt so oft so bemängel in dem Social Game, dass wir uns aufgeilen an Viralität, an Likes, an Views. Und im Endeffekt ist die Frage, was macht das für die Marke? Und es ist ein Unterschied, ob etwas Reichweite hat und funktioniert oder ob es wirklich dann die Marke stärkt. Ich glaube, was du gerade sagst, sind so viele handwerkliche Sachen, wo man nicht drüber diskutieren muss. Kontinuität, Wiedererkennbarkeit. Es gibt halt eine gewisse Konsistenz in den Themen drin. Und das hilft halt, die Marke in den Kopf zu bringen. Das ist auch Markenführung. Und oft ist es genauso, es ist zu fragmentiert.
Ich finde vor allem auch in Social, was ich oft schwierig finde, viele Marken machen einfach irgendwas, was resonieren könnte. Also du merkst, man jagt den Likes und der Resonanz hinterher. Man fragt sich eigentlich gar nicht, was tut es für mich und meine Marke.
Ja.
Also ich finde, ganz, ganz viele Marken machen halt total random Shit oder springen auf jedes Meme, auf jedes aktuelle Thema auf. Und man fragt sich, okay, was bleibt denn eigentlich hängen? Weil was hat denn das, keine Ahnung, mit Knoppers zu tun? Ja, also wo du gar keinen Bezug mehr zur Marke, zu den Themen der Marke hast, wo es einfach nur noch um reinen Unterhaltungswert geht. Auch da, Unterhaltungswert kann gut sein, aber am Ende willst du ja nicht nur irgendwie präsent sein, sondern du willst ja auch für irgendwas stehen. Ja, und das war eben genau der wichtige Punkt bei der Handyshop, dass wir immer den Rückbezug zu unseren Themen haben. Und jetzt in dem Fall, dass wir den Store zeigen, ist jetzt ein spezifisches Konzept. Hilft aber eben total zum Beispiel auch beim Thema Branding. Weil auch das, finde ich, ist ganz oft ein Problem in Social, dass der Content eigentlich nicht gut gebrandet ist. Und mit Branding meine ich jetzt gar nicht nur Logos und Farben und so, sondern Tonalität hat ja auch was mit Branding zu tun. Wenn du ständig einen anderen Creator hast, dann wirst du nie eine Markentonalität darüber kommunizieren können, sondern es ist immer die Tonalität des Creators und der Humor des Creators oder der Style des Creators. Und genauso ist es ja auch schlecht, wenn ein Creator sagt, ey, das musst du jetzt aber so machen, ne? Und zieh mal einen blauen Hoodie an oder so. Mhm. Ja, kann man machen, ist aber auch kacke. Weil also ein Creator ist ja am Ende eine Medienmarke, wenn man so will, die auch einen eigenen Style hat und eigene Markenwerte. Das lässt sich halt selten dann irgendwie mit einem sehr spezifischen Style einer Marke verheiraten. Und deshalb eben dieses Konzept, was eine Art Corsage ist, die wir uns selbst auferlegen, dass alles im Store stattfindet. Aber dadurch haben wir halt den Vorteil, dass wir diesen Rahmen haben, der sofort wiedererkennbar ist, wo die Charakter auch eine Rolle haben. Na, das ist eine Mischung aus Schauspielern und Creatern. Na, also Luna zum Beispiel ist eine Creatorin, die hat so 50.000 Follower oder sowas, ist jetzt bei uns im Store Samira. Es spielt wirklich eine Rolle, ne? Und wir haben auch neulich schon überlegt, es wäre super lustig, weil die Leute jetzt schreiben, alles ist doch Luna und so, ne? Und dass wir ein Video machen, wo Luna und Samira in einem Video sind und die so, hä, die sind überhaupt nicht gleich.
Witzig, ja,
das
geil.
Überlustig. Ich meinte, das wäre total funny, wenn wir so ein Verarsche-Video machen, sodass wir genau darauf einsteigen. Und dann haben die gar nichts miteinander zu tun und wir sehen auch überhaupt nicht ähnlich aus. Und so. Also ich glaube, mit so Sachen kann man cool spielen halt irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Und auch das hilft uns halt wiederum, dadurch, dass wir die gleichen Leute haben, die wir jetzt auch länger unter Vertrag haben, dass wir diese Konsistenz reinbekommen und nicht ständig irgendwie eine neue Sau durchs Dorf tragen. Jagen.
Ich finde immer ein kleiner Einschub, was immer ein total schönes Gedankenspiel ist, weil wir haben das natürlich auch, wir haben das auch viel, dass Marken uns fragen, hey und Trends, ne? Und hier, jetzt ist das wieder viral, jetzt das wieder viral. Und ich glaube schon ab und zu, wenn du einen krassen Connect zu deiner Marke schaffen kannst, ne? Dann ist es ja fast schon ein kulturell relevanter Moment für dich, den du auch mitnehmen kannst.
Voll.
Aber ich mache mal so gerne ein Gedankenspiel, als bei Coldplay das Couple entlarvt wurde, ne? Da hat ja eigentlich jede Marke was zu gemacht. Also ich kenne kein Social-Profil in Deutschland, wo nichts online gegangen ist. Und dann frage ich immer gerne, an welche Brand erinnerst du dich denn, die da mitgemacht hat? Und man es ist weg, weil es so generisch ist und auf einmal dein ganzer Feed voll mit dem gleichen Content ist und es bringt dich zwar zum Schmunzeln, aber du hast halt gar keine Wirkung auf die Marke.
Voll.
Und du hast vielleicht 500.000 Views oder 500.000 Likes sogar, weil es halt in dem Moment funny ist, aber es bleibt dabei nichts hängen.
Das ist halt eben genau der Punkt.
So Vanity Metrics.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich genau das Problem. Also ich glaube auch viele Social Media Manager auf Kundenseite, die orientieren sich an den falschen Metriken. Na, weil der Job muss doch sein, wie kann ich die Marke profilieren und nicht, wie kann ich möglichst viel Reichweite, Likes, was auch immer generieren. Weil die Metrik sagt nichts aus über die Markenwirkung. Und ich glaube, das ist eben das, wo sich viele dran aufgeilen und sagen, ey, wir haben keine Ahnung, wie viele Impressions und Likes, was auch immer hinbekommen. Und meine Frage ist dann immer, was tut's für die Marke? Also was hat's für die Marke getan? Ne? Also sind wir deswegen relevanter für irgendwen oder haben wir irgendein Profil von uns gestärkt und so weiter? Reach ist immer gut, ja, und da bedienst du immer dieses Mental Availability-Thema. Das schadet nicht, ja. Nur tut's wirklich aktiv was on top, dass du was addierst. Und ich finde, das ist etwas, was in Social viel zu oft unter die Räder kommt. Wo einfach geiles Zeug gemacht wird, um geiles Zeug zu machen und hat's dann irgendwas geleistet, ja. Und ich finde, das Beispiel, was du nennst, ist ein gutes. Ich meine, ähnlich mit eurem Case für Penny, dann hat plötzlich jeder dazu auch Posts gemacht. Das ist wiederum rückwirkend für Penny geil, aber für die anderen Marken.
Ich wollte gerade sagen, für uns war super.
Wollte ich gerade sagen, aber für die anderen Marken, was hat das gebracht? Das ist halt auch wieder dieses so, so wenn jemand in so einer Gruppe einen Witz erzählt und jemand so, ich muss jetzt auch nochmal, so, ich habe auch übrigens so ein One-Up-mäßig. Das ist halt auch opfermäßig. Das ist nicht lustig, das ist nicht cool, das profiliert dich nicht. Na, und das finde ich total schade, weil ich finde Social ist ja ein ganz besonderer Kanal eigentlich. Du hast einen direkten Austausch mit deinem Kunden, du kannst den gesamten Funnel bedienen. Also welcher Kanal kann das sonst? Kein anderer. Na, also normale Online-Werbung kann es nicht, TV-Werbung kann es nicht. Social ist also ein Kanal, wo du wirklich von vorne bis hinten den Funnel durchspielen kannst, was super toll ist. Na, und gleichzeitig hat er auch noch so viele schöne eigene Regeln und ist ja auch noch ein Kanal, wo Spaß haben eigentlich incentiviert wird. Ne, das ist ja jetzt so, in anderen klassischen Medien ist es ja nicht unbedingt so. Ne, also klar, Humor und Unterhaltungswert ist bei Werbung immer gut, aber im Social ist es eigentlich die Währung, die überhaupt erst zu Erfolg helfen kann. Ne? Aber wenn du dann plötzlich nur noch Unterhaltungsscheiß machst und komplett ausblendest, was du eigentlich da machst, dann kommt halt nichts bei raus, was irgendwas addiert und auch einen wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Und den Teil finde ich halt schade und den lassen meines Erachtens so viele, sowohl Social-Agenturen als auch Social-Media-Manager auf Kundenseite liegen.
Wie messt ihr das, was Social für die Marke macht?
Ja, wirklich Marke messen. Also
Mafo.
Ja, also wir gucken natürlich auch auf diese ganzen typischen Metriken, ja, und haben da immer unsere monatlichen und quarterly Reports und diesen ganzen Kram. Was für mich viel relevanter ist, ist die Markenmessung. Und das machen wir regelmäßig, dass wir auch wirklich messen, okay, was tut es wirklich für unseren Brand Funnel, für die Relevanz der Marke und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel jetzt bei der Netzkampagne haben wir da sehr, sehr gute Zahlen. Also wir sehen anhand der Vanity Metrics, dass es an sich im Kanal gut performt als Content. Und durch die anderen Messungen sehen wir halt eben aber auch, dass es eben bei Menschen dazu führt, dass sie eben ihre Sicht auf O2 verändern, positiv.
Eigentlich wie so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also fast wie so eine Droge, weil ich liebe das auch an dem Kanal, dass du halt so direktes Feedback bekommst. Ne? Also du siehst ja direkt in der Kommentarspalte, okay, was sagen die Leute, was ist das Sentiment? Du siehst natürlich an den Reach, an den Like, ne? du hast halt einen ganz frühen Indikator, den du ja auf keinem anderen Werbemittel so hast. Das heißt, du hast ein direktes Feedback zu deinen Creatives. Honestly, du kannst auch einfach wieder runternehmen, wenn es kacke ist, was auch schon mal geil ist, so, ne, was du bei einem TV-Spot oder so nicht machen kannst. Aber es ist, glaube ich, wirklich wie so eine Droge, weil du, wenn du dich nur noch darauf fokussierst, dann passiert halt genau das. Auf der einen Seite ist es was total Tolles, weil wie du sagst, du hast ja einen super schnellen Indikator, okay, ey, kommt hier was an, du hast ganz schnelles Feedback, du hast eine direkte Interaktion mit deiner Käuferschaft, mit potenziellen KundInnen, aber auf der anderen Seite ist es halt eher wie so eine Droge. Wenn du dich zu doll darin verlierst, dann ist es am Ende, verlierst du deine Marke.
Ja, und du optimierst für den nächsten Kick.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, oh, was können wir jetzt wieder machen, was voll resoniert mit der Community, ne? So, und wenn du die ganze Zeit nur darauf fokussierst, dann verlierst du halt das aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Weil ich meine, Werbung, Marketingkommunikation ist Auftragskommunikation, die sollen Zielen dienen und nicht reinen Unterhaltungswert. Ne? Das ist kein Wert an sich. Ne? Und das ist genauso auch wie Kreativität, ne? Also du landest schnell in so einem La-Polar-Territorium, dass du auch besonders kreativ und lustig oder sonst was bist, ohne dass es Mehrwert stiften würde. Und das sollte man immer im Blick haben, weil am Ende ist eben ein Like erstmal nichts wert, sondern mir ist es was wert, wenn jemand ein Kunde von mir wird, wenn jemand mehr kauft, wenn jemand mehr ausgibt, wenn jemand mich empfiehlt, das ist wirklich was wert. Mhm. Ne? Und das können wir aber durch Social ja triggern. Das ist ja das Schöne. Ne? Und du kannst es Full Funnel machen, also bis hin auch zu Social Commerce, ne? Was jetzt für uns ein bisschen schwierig ist, weil Verträge kann man über einen TikTok-Shop und so nicht verkaufen, aber in der Perspektive super interessant und funktioniert ja zum Beispiel bei Samsung auch extrem gut. Ne? Und das wiederum schaffst du ja eher dann, wenn du eine starke Marke bist. Wenn die Leute sagen, hey, O2 ist cool, da will ich meine SIM-Karte haben, so, dann hast du ja schon mal eher einen Bonus, wo du dann in eine kommerzielle Thematik reingehst, als wenn du eben jemanden versucht, was zu verticken und der hat noch nie was von dir gehört oder findet dich uncool.
True, ja.
Ja, ich würde sagen, eigentlich ein perfektes Abschlusswort.
Das war,
um den ganzen
Drop.
Case abzurunden,
Moment,
oder?
Ich
ja,
noch
es
meine
gibt Abschlussfragen natürlich noch. Wie könnte
drei
ich noch?
Abschlussfragen.
Drei sogar.
Wie nutzt du aktuell KI in deinem Arbeitsalltag?
In meinem Arbeitsalltag?
Kannst auch privat erzählen.
Ja, ich sag mal lieber privat. Also, ganz unterschiedlich. Also, ich nutze in der Regel ChatGPT und Claude. Einerseits ganz viel für Recherchethemen, Zusammenfassungsthemen, Unterstützung in Nachdenk- und Meinungsfindungsprozessen. Ja, also dann Notebook LM zum Beispiel nutze ich dafür auch sehr gerne. Also gerade Sachen gut aufzubereiten, mich in Themen reinzunörden und auch manchmal Diskussionen dann mit der KI zu führen zu Sachen, die ich irgendwie im Kopf habe. Ich nutze gerne auch in der Unterstützung von Texterstellung, ich sage bewusst Unterstützung, also wenn ich LinkedIn-Posts beispielsweise schreibe, ich schreibe die nie mit KI, ne? Also ich schreibe immer selber und ich nutze dann KI und gehe nochmal drüber, ne? Und gucke nochmal, wie können wir es vielleicht nochmal ein bisschen kürzer machen, wie können wir es ein bisschen punchier machen und so weiter. Also genauso eine Unterstützungsfunktion, dafür nutze ich es viel. So Vibe-Coding und so mache ich jetzt persönlich nicht, aber einfach, weiß ich nicht, habe ich nicht so eine Muße für. Aber wirklich gerade so viel so analytisches Zeug, Sachen aufbereiten, zusammenfassen, also relativ konventionell noch, ne? Und wie gesagt, also Notebook LM super gerne für Podcast-Zusammenfassung von irgendwelchen Nerd-Themen, wo ich mich gerade reinnörde. Also ich bin generell so ein Vollnerd, ich liebe es, mich in Themen reinzuarbeiten und ich finde es total geil, zum Beispiel mit Notebook LM dann richtig gute wissenschaftliche Quellen und dann als Podcast ausgeben, dann hast du in 20 Minuten irgendwie was gehört, was Unterhaltsames zu hören und hast noch was dabei gelernt, also dafür nutze ich es gerne. Im Job nutzen wir es halt natürlich, also ich persönlich nicht so viel, weil ich nicht so viel produktiv mache, ne? Also ich schreibe also,
geiles Zitat,
ja.
Ich mache meinen Job nicht so viel Produktives.
Ja, was ich damit meine, ist, also ich sitze den ganzen Tag in Meetings, ne?
Ja.
Also ich schreibe kaum E-Mails, ich schreibe keine PowerPoint-Decks, das macht dann halt mein Team, ne? Entsprechend habe ich da gar nicht so viele Ansätze für. Ich finde es super praktisch tatsächlich für Meeting-Zusammenfassung. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, gerade auch, wenn man debriefen muss. Also wenn ich zum Beispiel in Meetings bin, wo ich alleine drin bin und für solche Sachen. Dafür finde ich es sehr, sehr gut. Ansonsten nutzen wir es natürlich in jedweder Ausführung dann für Content-Erstellung und Co. Das mache ich aber ja nicht. Das ist vor allem eine starke Agentur oder mein Team dann. Dann nutzen wir das in unterschiedlichsten Kontexten. Aber auch da haben wir echt geile Cases. Also zum Beispiel haben wir mit 11 Labs unsere Brand Voice digitalisiert. Was echt cool ist, ne? Also gerade für sehr kurzfristige promotionale Sachen prompten wir mittlerweile die Voice-Over, weil es einfach viel, viel schneller geht. Kostentechnisch ist gar nicht so eine große Einsparung, da geht es eher Time to Market, ne? Anstatt zu sagen, oh ja, Cynthia, unsere Stimme, die kann erst nächste Woche ins Studio. Cool, dann prompten wir das Ding mit ihrer Stimme. Ne? Sie kriegt die gleichen Royalties, als würden wir sie aufnehmen. Wir haben dadurch aber eine viel bessere Time to Market zum Beispiel. Und sonst nutzen wir KI wirklich von Bewegtbilderstellung und tausend andere Sachen. Also das, was ehrlicherweise wahrscheinlich alle anderen auch gerade machen. Also jetzt nicht unbedingt was Revolutionäres, aber ich glaube schon mit einem hohen Penetrationsgrad. Also wir sagen immer bei Telefonica, dass Effizienz eine Superpower ist. Na, Effizienz ist ja oft so Geld einsparen und so. Bei uns ist es eher ein Mindset von wegen smarter sein. Smarter sein, schneller sein, mit weniger Ressourcen das Gleiche oder besser machen. Von daher ist das natürlich immer eine Frage, wie können wir KI möglichst gewinnbringend einsetzen.
Mehr Zeit haben, um auf Mallorca auf zum besser Beispiel, als du denkst, Netz zu kommen.
Ja, da habe ich noch nicht den Weg gefunden, wie ich meine Meetings mit KI automatisiert bekomme. Also wäre vielleicht eine Idee, wenn ich mir einen eigenen Avatar baue, ein Steve-Bot, wo ich dann einen Agent habe, den ich in Meetings schicke, aber das mache ich bisher noch
nicht. Hat Mark Zuckerberg nicht so ein Experiment gemacht, dass er wirklich so einen Bot von sich gebaut hat, mit dem er dann schreiben kann oder auch telefonieren oder so ein Kram?
Also ich habe neulich auch mit einem Top-Manager eines sehr großen Unternehmens gesprochen, der mir gesagt hat, dass er irgendwie 7 Agenten hat, die für ihn zig Aufgaben erfüllen. Also von morgens kriegt er eine Zusammenfassung aller E-Mails inklusive Vorschlag, wie er darauf antworten könnte, was die Optionen sind und so.
Das habe ich auch.
Ich schreibe halt echt wenig E-Mails. Ja. Also es war ich wirklich, als ich reinkam, habe ich meinen Leuten gesagt, wenn eine E-Mail länger als so ist, auf dem iPhone wohlgemerkt, dann lese ich die nicht.
Das ist gut.
Ja. Und ich mache auch E-Mails nur auf dem iPhone, ehrlicherweise. Und das hilft total, weil ich meinte, so alles, was länger ist, ist ein Meeting. Und ihr dampft halt irgendwelchen Scheiß bei mir und ich habe keine Zeit, eine halbe Stunde lang eine E-Mail zu lesen und eine halbe Stunde eine Antwort zu schreiben. Lass uns einfach quatschen, ne? Und ja.
Ey, bring back telefonieren. I'm telling
you. Telefonieren.
Alter, ich auch.
Ja, passt zu deinem Job.
Ich liebe es.
Passt doch zu deinem Job.
Nee, ich liebe es. Also ich rufe ganz viel, gerade vor allem meine Führungskräfte rufe ich ganz oft an einfach.
Ja.
Auch
macht
nicht mit
Unterschied.
Ja.
Ich habe das, lange nicht gemacht, weil es ja gerade in unserer, also so Gen Z gibt es ja auch viele, auch Millennials, die so Call Anxiety haben. Ne? Also für die das ist das wirklich ganz schlimm, auch beim Arzt anzurufen oder einfach angerufen zu werden, out of nowhere.
Ja.
Aber ich habe mir das jetzt wieder angerufen.
Ich habe mich selber angerufen dazu.
Angewöhnt. Ja. Weil ich finde es effizient.
Voll.
So viel nahbarer, so viel geiler als irgendwie 20 Slack-Nachrichten oder so. Naja. Anyways, zweite Frage. Ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Collab sein, ein Creator sein, eine Kampagne sein, ein einfacher Post sein?
Ich habe heute was gesehen, aber was das Geilste war, aber ich fand es einfach schön, dass ich es weitergeleitet habe. Und zwar war das ein Video zur Promo von neuen Spider-Man. Bei der Premiere in Paris war es, glaube ich. Und da war Tom Holland eben auf dem roten Teppich. Und dann kam ein kleines, süßes Mädchen und meinte, wir haben eine Überraschung für dich. Ne? Und plötzlich war da eine Band und hat einen Song von David Guetta und Sia performt. Und das fand ich super cool, weil ich fand, er kam super sympathisch rüber.
Oh, ich liebe ihn, das ist
so
ein Celebrity
Crush. Super sympathisch. Ich finde auch so der absolute Gegenentwurf zu Timothée Chalamet, finde ich, der so ultra, ultra cringe ist, der Typ. Das habe ich meiner Freundin direkt geschickt, weil ich es einfach so süß fand halt so, ne? Also wie er auch mit denen interagiert hat, wo man auch gemerkt hat, dass er selber feiert. Das war so ein Ding, was mir echt gut gefallen hat. Und das andere, was ich heute geteilt habe, habe ich auch in Social Media gesehen, ich glaube, bei LinkedIn war es, war von Ian Fleming, dem Autoren von James Bond, sein Tagesablauf. War total geil. Also es war so, hat mich ein bisschen an Harald Juntke erinnert, ne? Keine Termine und leicht einen sitzen. War dann so, dass er irgendwie um 7 aufsteht, dann geht er erstmal schwimmen und so und dann frühstückt er, dann schreibt er 1500 Worte und guckt sie sich nicht mehr an, dann steht er wieder, säuft ein bisschen, dann schreibt er nochmal 500 Worte und um 10 geht er schlafen. Und ich hat mich genau an dieses Harald Juntke Zitat erinnert, das fand ich super lustig. Und ansonsten, ich bin halt am meisten auf Reddit. Also ich bin selber Moderator auch bei Reddit in einem Subreddit. Reddit ist für mich...
Moment, in welchem Subreddit?
Das verrate ich nicht.
Sonst
würde ich mich ja doxen, was ich da sonst für abgedrehte Sachen schreibe. Ich sag's euch gleich gerne, wenn die Kamera aus ist. Und Reddit ist für mich ein hauptsoziales Medium. Ne? Also TikTok nutze ich viel und Insta, aber Reddit ist eigentlich das, wo ich am meisten lese. Und ich finde, was ich an Reddit so geil finde, du hast da von den Hardcore-Nerd-Communities bis hin zu super unterhaltsamen Sachen. Und es ist ja ganz oft so ganz viele so Social-Memes und so entstehen ja auch bei Reddit. Also,
ich liebe Reddit.
Ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Super Inspirationsquelle. Auch aus Unternehmenssicht jetzt total relevant, wegen KI natürlich. Ne? Ich glaube, ich habe morgen direkt einen Termin mit Reddit nochmal als Follow-up zu meinem Treffen in Cannes, was ich mit denen hatte, wie wir das noch stärker nutzen können für Geo. Von daher, also super schönes Medium, aber also ihr merkt, ich bin da wahrscheinlich nicht der ganz klassische Nutzer, weil Reddit nutzen in Deutschland nach wie vor ja nicht so viele Leute.
Für Geo und ich finde es auch ein richtig, richtig geiles Research-Tool.
Ja.
Ne? Also da mal so abdriften in eine neue Branche.
Ja.
So geil. Also hast du auch so viele Beobachtungen, so Alltagsbeobachtungen, die da einmal niedergeschrieben sind, wo du so bist, da kann man mal was mitmachen.
Ich habe einen super guten Vortrag in Cannes gesehen zu Reddit und ich fand eine Aussage, die fand ich richtig, richtig gut und auf den Punkt, auch als Redditor selber. Wenn du als Marke auf Reddit gehst, geh da nicht einfach rein und sei die Marke, sondern sprich mit den Nutzern, stell dich den Subreddits vor, den Moderatoren und hör einfach zu.
Hm.
Und das fand ich halt so gut, weil der normale Instinkt ist ja eigentlich, dass du direkt in den Kanal reingehst und machst da deinen Scheiß. Ne? Und keine Ahnung, als Telco-Anbieter könnte man uns jetzt überlegen, okay, jeder Artikel, der irgendwas mit O2 zu tun hat oder in irgendeinem Kommentar, wo sich jemand zu O2 meldet, da gehen wir sofort mit einem O2-Helps-Profil rein und quatschen die Leute voll. Und das würde total nach hinten losgehen, weil die Community das nicht mag, wenn es so eine Kommerzialisierung einer intimen Diskussion beispielsweise ist. Ne? Und das war für mich auch nochmal so ein super guter Input, weil wir hatten wirklich drüber nachgedacht, wie wir auch im Bereich Help-Content auf Reddit mehr machen können. Und es war dann für mich nochmal ein Puls, wo ich dachte so, okay, ja, das wäre wahrscheinlich nicht der Weg, dass wir direkt reingehen und Hilfe anbieten, sondern eher mal mit einem Subreddit-Moderator für, keine Ahnung, ein Teiko-Subreddit, ich weiß nicht, ob es den gibt, erstmal zu reden so, ey, gibt's irgendwie was, wie wir euch unterstützen können?
Ja.
Ne, wie wir eure Moderationsarbeit so unterstützen können. Wo man merkt, der Weg rein ist ein ganz anderer. Und die Vortragende hatte so ein gutes Beispiel genutzt. Sie meinte ja auch so, wenn du irgendwo zu Besuch bist, ne, dann setzt du dich ja auch nicht irgendwo so hin und tust so, als wenn es deine Wohnung wäre.
Ja.
Ne, sondern du bist halt Gast.
Ja,
und das fand ich ein schönes Bild. Ja, bei Reddit bist du ein Gast als Marke. Und so solltest du dich auch verhalten und da nicht irgendwie mit dicken Eiern reinkommen und so tun, als wenn dir die ganze Bude gehört.
Ja. Checke, 100%. Letzte Frage. Wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen?
Oh, boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer schon vor mir auf dem Stuhl saß. Deswegen hat es eine hohe Chance, dass ich einen Namen sage, der vielleicht hier schon mal saß. Boah, lass mich mal überlegen.
Das wäre fast, Paulina, dein Moment für die Fahrstuhlmusik, um dir ein bisschen Zeit, ja, ein bisschen Zeit zu kaufen.
Das, ich mache mal Fahrstuhlmusik.
Ey, das ist so
Ich warte darauf, bis wir das irgendwann mal wirklich released wird als Song.
Also, falls ihr sie noch nicht hier hattet, Christine Wohlburg von
Hatten Volkswagen. Wir noch nicht.
Ja, Christine wäre, glaube ich, spannend, gerade vor dem Hintergrund, finde ich, der Veränderung bei Volkswagen. Ne? Also, was ich ja bei Volkswagen interessant finde, Volkswagen wird wieder Volkswagen. Nachdem sie so lange im Bullshit-Bingo-Territorium der Amorphität drin waren, das ist, glaube ich, kein richtiges Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
Hört sich aber schlau an.
Oder? Also ich fand, die Marke war ja so amorph lange. Und dabei hat Volkswagen so eine reiche Historie und alleine der Name, der ist ja so reich, ne? Volkswagen, ne? The People's Brand wieder zu sein. Und ich finde, sie führen gerade die Marke da total wieder zurück. Auch genauso, dass sie bei den Elektroautos wieder die klassischen Markennamen verwenden, ne? Wie Polo und Co. Finde ich super gut. Und als ich für Volkswagen selber gearbeitet auf Agenturseite, waren die eben genau in diesem komischen amorphen Territorium. Und warum ich damals für Volkswagen arbeiten wollte, war aufgrund der ganzen geilen alten Kampagnen. Ne, die hatten damals so gute Kampagnen.
Ja.
Und da wäre auch wirklich mal spannend, weil da kann ich gerade gar nicht zu sagen, wie kriegen sie das in Social übersetzt.
Hm.
Okay, super.
Geil.
Dann melden wir uns da mal, klopfen wir an.
Das war's. Tausend Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Wir machen nochmal ein Follow-up, wenn die nächste Kampagne draußen ist.
Ja, genau. Sehr, sehr gerne. Genau.
Und danke dir, Steve.
Die anderen Fragen, die beantworte ich, wenn die Kamera aus ist.
Genau. Wir müssen jetzt die Kamera ausmachen. Ciao.
Danke, ciao, ciao.
Herzlich willkommen zur Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Graf vor. Graf ist ein sensibler, kräftiger Kerl mit großem Herzen, der auf der Suche nach einem erfahrenen Zuhause ist. Denn er ist auf jeden Fall ein Listenhund. Er kam über eine Sicherstellung wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetzes ins Tierheim. Und er hat sich natürlich sehr gut entwickelt, aber hat natürlich immer noch ein paar Problemchen, braucht auf jeden Fall eine sehr sichere Führung. Er hat eine sehr niedrige Frustrationstoleranz und hat natürlich schon sehr viele Fortschritte gemacht, aber wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Man braucht auf jeden Fall hier jemanden, der Erfahrung mit auch schwierigeren Hunden hat und am besten auch Rasseerfahrung. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns wie immer gigantisch gefreut, dass ihr mit am Start wart. Wenn euch diese Folge was gebracht habt und ihr das toll fandet, dann leitet das doch gerne weiter an eure Freunde und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen. Denn je größer der Podcast wird, desto bessere Leute bekommen wir hier rein und dann auch noch mehr spannende Insights. Vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.